Herzlich willkommen zu unserem heutigen Bibeltalk. Unser Thema ist die prophetische Dimension von Yom Kippur.
Vielleicht haben Sie gesehen, in der Stiftung Schleife gibt es Ende Monat ein Yom Kippur Gathering. Weshalb ist dieser Yom Kippur so wichtig? Was ist er überhaupt? Was hat es mit diesem Tag auf sich im Festkalender? Darum geht es im heutigen Talk.
Und natürlich auch, was ist die tiefere Bedeutung? Aber zuerst mal, was heißt Yom Kippur überhaupt? Es ist dieser große Versöhnungstag, dieser eine Tag im Jahr, in dem damals der Priester in der Stiftshütte und später im Tempel eben hinter den Vorhang ins Allerheiligste durfte.
Wir sehen hier auf dem Bild, wie der hohe Priester im Allerheiligtum vor der Bundeslade sich befindet und Räucherwerk darbringt. Wir werden gleich sehen, er geht mehrmals hinter den Vorhang. Kippur kommt vom hebräischen Verb kiper, bedecken. Also da wird die Schuld Israels wird bedeckt an diesem Tag. Es ist deshalb der höchste Feiertag im Jahr. Shabbat, Shabbaton, also der Sabbat der Sabbattage. Das werden wir auch gleich im Text sehen.
Man trägt übrigens im Judentum traditionell weiß am Yom Kippur, am größten Versöhnungstag. Denn es ist ja die Verheißung in Jesaja 1, Vers 18, wenn eure Sünden auch blutrot sind, sie sollen weiß werden wie Schnee. Also darum geht es eigentlich, um diese Sühne, Entsühnung, Entschuldung. Ja.
Wer in Israel einmal den Yom Kippur erleben durfte, ist ja total spannend. Auch wo wenig Restfrömmigkeit im Volk ist, wird trotzdem am Yom Kippur gefastet. Also wenn man einmal im Jahr fastet, dann am Yom Kippur. Im Judentum, auch im biblischen Kalender, beginnen die Tage ja mit Sonnenuntergang. Das heißt, der Yom Kippur geht vom Abend bis zum Abend und wirklich ein riesiger Teil der Bevölkerung fastet an diesem Tag und ist sich bewusst, es ist ein Tag der Buße, der Einkehr. Viele gehen in die Synagoge, auch wer vielleicht nicht regelmäßig eine Synagoge aufsucht. Ich hatte einmal die Möglichkeit, am Yom Kippur verschiedene Synagogen zu besuchen. An diesem Yom Kippur geht die Gemeinde auch auf die Knie an bestimmten Stellen im Gebet. Das ist ein Tag, wo man sich beugt vor seinem Gott. Tag der Ruhe, eben Sabbat der Sabbattage. Es gibt auch kein Fernsehen, kein Radio.
Und das kann ja dann auch gefährlich werden.
Das kann auch gefährlich werden. Es gibt auch keinen Verkehr auf der Straße. Also wir konnten wirklich am Yom Kippur über vierspurige Straßen laufen in Jerusalem. Da war kein Verkehr. Gefährlich wurde es genau vor 50 Jahren. Deshalb thematisieren wir auch jetzt diesen September den Yom Kippur. Ihr kennt vielleicht den Yom Kippur-Krieg 1973. Da gab es jetzt gerade einen Film in den Kinos, er läuft zum Teil noch über Golda Meir, die damalige Ministerpräsidentin von Israel. Es war zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, diese geniale Frau. Am Schluss legte sie mit ihrem Dienst auch den Grundstein für den Frieden mit Ägypten. Das zeigt der Film schön auf. Er zeigt auch die Dramatik der Geschehnisse damals 1973, denn die Feinde haben an Yom Kippur angegriffen und erwischten Israel natürlich total auf dem falschen Fuß. Denn das war sehr schwierig, an diesem Tag zu kommunizieren.
Und mobil zu machen.
Ohne Radio und ohne Fernsehen. Und das war das Problem, dass die Mobilmachung zuvor, die fiel viel zu klein aus. Und deshalb auch diese großen Verluste, auch zu Beginn des Krieges in der ersten Phase. Weshalb? Weil die Feinde Israels wussten, im Yom Kippur ist dieses Volk im Gebet vor seinem Gott, da machen sie nichts, das ist der beste Moment zum Angriff. Und was sie genau gemacht haben, das schauen wir uns jetzt gemeinsam
an. Also was das Volk gemacht hat. Genau, wir gehen gerade mal an die Grundlage ins dritte Buch Mose, in den Levitikus, 3. Mose 23, ab Vers 24, da lesen wir: Sage zu den Israeliten, am ersten Tage des siebenten Monats sollt ihr Ruhetag halten, mit Posaunenblasen zum Gedächtnis, eine heilige Versammlung. Am zehnten Tage in diesem siebenten Monat ist der Versöhnungstag. Da sollt ihr eine heilige Versammlung halten und fasten und dem Herrn Feueropfer darbringen und sollt keine Arbeit tun an diesem Tage, denn es ist der Versöhnungstag, dass ihr entsühnt werdet vor dem Herrn, eurem Gott. Und Vers 32, ein feierlicher Sabbat soll er euch sein, und ihr sollt fasten. Am 9. Tage des Monats, am Abend, sollt ihr diesen Ruhetag halten, vom Abend an bis wieder zum Abend.
Hier rot, das stand eben dieser Ausdruck auf Hebräisch, Sabbat, Shabbaton, Sabbat der Sabbattage.
Also der Sabbattag schlechthin.
Schlechthin. Ein feierlicher Sabbat ist eine zu schwache Übersetzung. Es ist wirklich der höchste Sabbat im Jahr. Der Tag, an dem Gott entsühnt. Wir beginnen mit dieser Stelle. Das ist im Kapitel 23 so ein bisschen der Überblick über die Feste des Herrn. Bevor wir dann in Kapitel 16 reingehen, dort wird der Yom Kippur ja ausführlich geschildert. Weshalb wir wollen das erst auch kurz verorten. Wo liegt das im Festmonat? Ja. Wir haben miteinander Pesach besprochen und Shavuot und dann kommt viermonatige Pause bis zum siebten Monat und im siebten Monat, der setzt ein mit Rosh Hashanah. Es ist das jüdische Neujahr. Biblisch beginnt das Neujahr mit dem Monat Nisan, also im Monat, in dem Pesach stattfindet. Man weiß nicht genau, wann das gewechselt hat, vielleicht im Exil. Aber heute noch in Israel, Rosh Hashanah, Kind des Neujahres. Eigentlich ist es das Fest des Trompetenblasens oder des Lärmblasens, dieser Tag, an dem Schofar geblasen wird. Am 1. Tischri, heute in diesem Jahr ist der 15. September, und mit diesem Posaunenstoß, eben diesem Schofarhorn, beginnt eine 10-tägige Bußzeit. Also man geht 10 Tage in sich, bereitet sich innerlich vor auf diesen Yom Kippur. Man wünscht sich heute traditionellerweise Gmach Hatima Tova. Ich wünsche dir eine gute Einschreibung. Es ist ein bisschen abergläubisch. Man denkt, dass quasi das Schicksal des Jahres in diesen 10 Tagen jetzt da besiegelt wird.
Ja, das aber ist so die Tradition aus dem Talmud, dass in diesen 10 Tagen, da gibt es die einen, die erste Gruppe der Menschheit, die sind ganz gerecht, die werden sofort ins Buch des Lebens eingetragen. Dann gibt es die zweite Gruppe, das sind die ganz Bösen, die werden sofort, kriegen die dieses Siegel des Todes. Und dann gibt es die dritte Gruppe, und es ist eigentlich die ganze Menschheit, das sind so die Mittelmäßigen. Weder total gerecht, weil das eh niemand schafft, noch total bös. Das sind die, die eben beides vorzuweisen haben, Sünden auf der einen Seite und Verdienste auf der anderen Seite. Und in diesen 10 Tagen wird dann entschieden, welches endgültige Urteil über diesen Menschen dann fällt. Also die Zeit entscheidet zwischen Neujahr und Yom Kippur und eben durch Einkehr und Umkehr, durch Buße und Reue und auch Wiedergutmachung, wo man anderen Menschen schuldig geworden ist, kann man eben das Schicksal dann so wenden, dass man am Ende ins Buch des Lebens eingetragen wird. Also eigentlich so traditionell, jetzt ist die Tradition aus dem Talmud, die Möglichkeit, nochmal ein neues Leben anzufangen mit dem großen Versöhnungstag.
Genau, das ist die Tradition. Biblisch finden wir das nicht, aber wir werden gleich sehen, es geht ja um die Gnade, es geht um das Blut dieses Bocks, der für uns gestorben ist. Und am 10. Tischri, wir haben es gerade gesehen auf der Folie, dann der Yom Kippur, der Versöhnungstag, dieses Jahr fällt er auf den Abend des 24. September, es geht in den 25. rein.
Also Sonntagabend bis Montagabend, ja.
Und dann folgt Sukkot, das Laubhüttenfest, am 15. Tischri.
Also 4 Tage nach dem Yom Kippur, nach dem Versöhnungstag.
Ja, 5, genau. Ja. Genau. Und geht dann bis zum 21. die ganze Woche.
Ist auch interessant, man darf ja nichts arbeiten am großen Versöhnungstag, wie wir schon gehört haben, keine Arbeit tun. Und das Einzige, was man tun darf, traditionell, wenn der Yom Kippur beendet ist, ist eben den Bau der Laubhütte zu beginnen. Was direkt dann eigentlich weitergeht in die Zeit von Sukkot, vom Laubhüttenfest.
Aus der großen Versöhnung heraus folgt dann das Fest, also der Yom Kippur ist der Sabbat der Sabbattage, aber Sukkot ist das Fest, das große Erntefest, am Ende von diesem Zyklus. Der große Sabbat, die Mitte der Tora, wir schauen uns kurz die Position an von diesem Kapitel 3. Mose 16. Es ist die Mitte der Tora. Wenn ihr mal diese Folie anschaut, Genesis, Exodus, zwei Bücher vor Levitikus, Numere, Deuteronomium, zwei danach, als 3. Mose ist schon die Mitte und dann das mittlere Kapitel von diesen 27 ist eben dann auch Kapitel 16. Und es ist auch die Mitte der Sinai-Perikope. Wir sehen von 2. Mose 19 bis Numeri 10 hält sich das Volk am Sinai auf und Levitikus 16 ist da die Mitte. Auch wenn wir thematisch nochmals hinschauen, Reinigung und Heiligung, die beiden großen Themen in Levitikus und die Mitte, der große Versöhnungstag. Wir könnten sagen, das 3. Buch Mose thematisiert heilig werden und heilig bleiben, oder wie es Morales in einem Buch gezeigt hat, hier dieses tolle Buch Who Shall Ascend the Mountain of the Lord. Er zeigt im ersten Teil, wie werden wir rein, da geht es schwerpunktmäßig auch um das Blut reinigt uns, und im zweiten Teil, dann ab Kapitel 17, auch dieses große Kapitel der Heiligkeit, und wird dann weiter beschrieben, wie bleiben wir jetzt heilig, und Dreh- und Ankerpunkt ist eben dieser Yom Kippur. Neutestamentlich gesprochen ist es natürlich das Kreuz, es geht heute im Zentrum noch einmal um das Kreuz, um diesen Weg, den Jesus uns geöffnet hat und ermöglicht hat, dass wir überhaupt herankommen können.
Das wäre eigentlich schon dann die eine prophetische Dimension, dass dieser Sabbat aller Sabbate, der wichtigste Tag, der das Zentrum ist von den 5 Büchern Mose, eben auch prophetisch auf dieses Zentrum von allem hinweist. Mhm. Dieser großen Versöhnung, die nachher die Grundlage von allem, von unserem Glauben geworden ist.
Und da gehen sich auf all diese Opfer ein, die in Levitikus beschrieben werden vor dem Yom Kippur, aber es ist alles wie Vorbereitung. Also wie hat man zu opfern, wie haben sich die Priester zu kleiden? Und dann kommt dieser große Tag und die Grundbedeutung für Opfer, das hebräische Wort Korban, bedeutet eigentlich näher kommen. Also wir, und das spricht schon alles, sagt es schon aus, wir dürfen nahe kommen zu Gott. Aber im Alten Testament durfte der Hohepriester eben nur ein einziges Mal im Jahr an diesem Yom Kippur überhaupt ganz nahe kommen ins Allerheiligtum, zur Bundeslade, wo Gott kommuniziert.
Lesen wir doch gerade die Stelle in 3. Mose 16, die ersten beiden Verse. Und der Herr redete mit Mose, nachdem die zwei Söhne Aarons gestorben waren, als sie vor dem Herrn opferten, und sprach: Sage deinem Bruder Aaron, dass er nicht zu jeder Zeit in das Heiligtum gehe, hinter den Vorhang vor den Gnadenthron, der auf der Lade ist, damit er nicht sterbe. Denn ich erscheine in der Wolke über dem Gnadenthron.
Das ist alles sehr interessant, was Sie hier gelesen haben. Die beiden Söhne von Aaron, die gestorben sind, wir wissen nicht genau, was sie gemacht haben, aber eine Vermutung, und das ist auch naheliegend, ist, dass sie zu einer falschen Zeit ins Allerheiligtum nach hinten gegangen sind. Und ihr habt gesehen im Vers 2, er soll nicht zu jeder Zeit hereingehen, damit er nicht sterbe, denn ich erscheine in der Wolke über dem Gnadenthron. Das heißt, Gottes Präsenz ist so real in diesem Allerheiligtum, dass es eben tödlich ist, wenn man nicht in der richtigen Haltung und vor allem mit dem richtigen Blut, das werden wir sehen, natürlich neutestamentlich gesehen mit dem Blut von Jesus, sich Gott nähert. Aber es geht eigentlich darum, wie können wir uns eben Gott nahen. Und das darf der Hohepriester nur einmal im Jahr.
Es ist gut, wenn wir einen Blick auch drauf werfen, wie sah diese Stiftshütte überhaupt auf? Wie war die aufgebaut? Wie findet dieses Sich-Nähern eigentlich statt? Wie geht es vor sich?
Haben euch da ein paar Bilder mitgebracht von diesem Modell im Timna-Park im Süden von Israel, nahe von Eilat. Und das seht ihr von außen, sieht das unscheinbar aus, diese Stiftshütte mit diesen Leinentüchern. Man muss hineingehen, so ist es auch im Glauben, man muss hineingehen, um die Geheimnisse überhaupt zu sehen von dieser ganzen Anlage. Und ihr seht, es gibt diese Station im Vorhof, Brandopferaltar, das eherne Becken, und dann kommt man ins Heiligtum. Jetzt hier der Vorhof erstmal. Man kommt hinein durch die Tür und man sieht nur diesen einen großen Altar. Spricht auch dafür, das Opfer steht im Zentrum, neutestamentlich gesprochen das Kreuz, Jesus. Der Yom Kippur verbindet ja eigentlich das Passafest auch mit, durch das Opfer mit dem Yom Kippur. Wir werden das sehen. Es kommt das Opfer, dann kommt die Waschung der Priester im Wasserbad und dann geht es hinein ins Heiligtum. Und wir sehen hier nochmals die Folie vom Heiligtum. Da ist der siebenarmige Leuchter, zur linken der Schaubrottisch, zur rechten und dann der Räucheraltar hinten. Und der Hohepriester geht dann einmal im Jahr mit auch Räucherwerk von diesem Räucheraltar hinein ins Allerheiligtum.
Also durch den Vorhang, sonst geschlossen war.
Und dann kommt er eben vor diesen Gnadenthron, vor die Bundeslade in diese Wolke. Ich finde es bezeichnend, auch was ihr empfindet, wenn ihr nur schon das Bild jetzt gesehen habt von diesem Gnadenthron. Wenn man da steht, obwohl es nur ein Modell ist in Israel, aber in diesem Allerheiligtum, so ein Kubus, identische Länge, Breite, Höhe, man empfindet etwas. Mir ging es so von dieser Präsenz Gottes. Und wie viel mehr damals, als wirklich diese Wolke, die Stiftshütte erfüllte. Und wir haben ja schon im 2. Mose diese Zusage, dass eben die Bundeslade der Ort der Kommunikation ist von Gott mit seinem Volk.
Ja, das ist eigentlich eine große Verheißung, dass Gott damals schon verheißen hat. Ich lese aus 2. Mose 25, Vers 22, diese Verheißung für diesen Ort. Dort will ich dir begegnen und vom Gnadenthron aus, der auf der Lade mit dem Gesetz ist, zwischen den beiden Cherubim, will ich mit dir alles reden, was ich dir gebieten will für die Israeliten. Also eigentlich für Mose sehr eine komfortable Situation. Gott redet dort mit ihm.
Und wenn wir am Schluss schauen, was bedeutet das prophetisch für uns, auch vom Hebräerbrief her, heißt das, wir haben jeden Tag Zugang zu diesem Ort der Kommunikation, also zu dem Ort der Interaktion zwischen Gott und Mensch. Stiftshütte stellt ja wie das Modell der Heilung dar. Es kam zum Bruch im Paradies. Diese unmittelbare Kommunikation war nicht mehr möglich.
Dieses gemeinsame Spazieren im Garten.
Und die ganze Exilsgeschichte, wir gehen jetzt nicht näher drauf ein, aber es ist eine Bewegung Richtung Osten. Und die Stiftshütte hat das Tor nach Osten und jetzt geht es wieder hinein, von Osten her bis zu diesem Zentrum ins Allerheiligtum. Und das ist uns jeden Tag offen, steht zur Verfügung. Unglaublich, ne? Und dieser Ort, der stand ja auch im Zentrum damals in der Wüste im Lager. Also die 12 Stämme gruppierten sich um die Stiftshütte. Und wie auch immer, in Kreuzformation und in der Mitte das Heiligtum und im Zentrum des Heiligtums das Allerheiligtum. Also wir nähern uns am Yom Kippur textlich, wirklich dem Zentrum der Tora, Zentrum der 5 Bücher Mose und auch geografisch lokal dem Zentrum der damaligen Gemeinde, die da unterwegs war durch die Wüste.
Könnte man auch sagen, dass dieses Allerheiligtum und dieses hinter den Vorhang gehen zur Entsühnung am Yom Kippur auch das ist, was Gemeinschaft überhaupt möglich macht? Also die Menschen haben sich geografisch darum versammelt, aber wenn wir das jetzt übertragen, ist es nicht auch das Zentrum, das überhaupt Gemeinschaft möglich macht, dass es diesen Ort gibt der Vergebung, der Wiederherstellung, wo Menschen wieder aufeinander zugehen, wo es immer wieder möglich wird, nochmal neu anzufangen.
Sicher, der Gemeinschaft mit Gott.
Der Gemeinschaft mit Gott, aber eben auch der Gemeinschaft untereinander.
Ja, das steht natürlich draußen im Heiligtum auch schon. Dieser Schaubrottisch mit den 12 Broten, der auch die Gemeinschaft symbolisiert miteinander. Aber die Gemeinschaft mit Gott ist erst möglich, natürlich durch das Kreuz. Und deshalb ist ja dann, wir werden sehen, auch der Vorhang zerrissen an Pessach. Also da fließt das zusammen. Und gleichzeitig steht dieser Kubus auch für die für das himmlische Jerusalem, das er dann kommt, das auch als Kubus beschrieben wird, auch symbolisch für diesen Ort der unmittelbaren Gemeinschaft wieder mit Gott. Sollen wir mal weiterlesen im 3. Mose 16. Die ersten beiden Verse haben wir schon gelesen, jetzt 3 und 4.
Genau, jetzt kommen die wieder. Er soll hineingehen mit einem jungen Stier zum Sündopfer und mit einem Widder zum Brandopfer und soll das heilige leinene Gewand anlegen und leinene Beinkleider sollen seine Blöße bedecken und er soll sich mit einem leinenen Gürtel gürten und den leinenen Kopfbund umbinden, denn das sind die heiligen Kleider. Er soll seinen Leib mit Wasser abwaschen und sie dann anlegen. Also es braucht diese besondere Bekleidung auch, diese reine, heilige Bekleidung, um sich diesem reinen, heiligen Gott zu nahen.
Und wir sind jetzt ja noch nicht bei den zwei Ziegenböcken, die dann kommen, im Zentrum stehen, sondern es braucht auch das Blut vom Stier und vom Widder überhaupt zur Vorbereitung. Also es braucht, wenn ihr mal das ganze Kapitel durchlest für euch, seht ihr, bis dann wirklich der Hohepriester auch hineingehen kann. Es braucht verschiedene Schritte. Und erst im dritten Schritt kommt dann das Blut des Bundes da hinein. Kleidung spricht auch von Haltung. Wir werden nach dem Hebräerbrief sehen, was es für uns bedeutet. Aber schauen wir doch den hohen Priester mal an. Auch in diesem Modell, wie er bekleidet ist mit den symbolischen 12 Stämmen auf seiner Brust, diesen 12 Edelsteinen, auch auf seiner Schulter stehen die zwölf Stämme. Also er trägt sie quasi auf der Schulter und auf dem Herzen, trägt das Volk hinein vor seinen Gott und unten die Granatäpfel und die Glocken. Das war ja auch wichtig, dass man hört, ob der hohe Priester überhaupt noch lebt.
Mhm. Am Rocksaum, wenn es sich bewegt hat.
Ging hinein mit einem Seil um seinen Fuß gebunden, dass wäre er gestorben, eben in der Gegenwart Gottes, dann hätte man ihn zurückziehen können. Also es war so real, diese Präsenz damals, die Wolke der Herrlichkeit in diesem Allerheiligtum. Und dann geht er eben hinein durch den Vorhang. Für mich ist das ein Sehnsuchtsbild. Ich habe es mal gemacht da im Modell. Man sieht dahinter, man sieht diese...
Man weiß, Gegenwart. Es ist etwas hinter dem Vorhang, aber man darf nicht hingehen und es darf nur einmal im Jahr hingehen. Also ja, dieses Geheimnisvolle, auch dieses Kostbare eigentlich von diesem Ort wird da sehr deutlich.
Und das Prophetische eben auf Jesus hin, was uns jetzt zugänglich ist.
Die Erwartung.
Ist in Christus.
Ja. Sollen wir zu den zwei Böcken gehen? Böcken. Die sind ja besonders bekannt, der Sündenbock im 3. Mose 16, Vers 7 bis 9, also nach dem Stier und dem Widder, und danach zwei Böcke nehmen und vor den Herrn stellen an der Tür der Stiftshütte. Und er soll das Los werfen über die zwei Böcke, ein Los dem Herrn und das andere dem Asasel, und soll den Bock, auf welchen das Los für den Herrn fällt, opfern zum Sündopfer. Aber den Bock, auf welchen das Los für Asasel fällt, soll er lebendig vor den Herrn stellen, dass er über ihm Sühne vollziehe und ihn zu Asasel in die Wüste schicke. Also dazu darfst du gern was sagen.
Ja, was ist das ein Ort,
was ist Asasel? Das?
Was ist das überhaupt? Es geht irgendwie um diese Einöde. Also der eine Bock wird geopfert und das Blut wird hineingebracht in die Stiftshütte. Und auf den anderen Bock wird auch, wir werden es dann noch sehen, die Schuld des Volkes gelegt. Das ist der Sündenbock. Geht an diesen Wüstenort, an diesen öden Ort. Die Juden sprechen den Gottesnamen nicht aus. Auch im deutschen Bibel steht dann Herr in Capitals, in Großbuchstaben. Also der eine Bock ist wirklich für Jahwe und der wird dann hineingebracht, dass das Blut. Was bedeutet das prophetisch? Beides ist natürlich einerseits der Messias, der mit seinem Blut uns versöhnt und gleichzeitig der auch die Schuld der Welt hinwegträgt.
Würdest du auch sagen, der in die Wüste der Welt geschickt wird, vom Himmel her?
Und gleichzeitig ist es dann auch ein Bild für das Volk Israel. Dazu kommen wir noch, eine sehr spannende messianische Auslegung. Aber wir schauen erst mal, wie das jetzt geht mit diesem Blut des Bockes, wie der Hohepriester dieses Blut hinein trägt ins Allerheiligtum und eben entzündigt. Er geht zuerst hinein, wir gehen jetzt da nicht auf die Details im Text, mit Räucherwerk, eben das nimmt er vom Räucheraltar, sehen wir hier
diesen
auch
Wohlgeruch,
auf dem Bild, und dann mit dem Blut des Stieres. Also er muss erstmal vorgereinigt werden, bevor dann eben das Blut des einen Bockes, der eben das Los für den Herrn auf ihn fiel. Und da lesen wir jetzt diese Verse in 3. Mose 16, 15 und 16.
Was genau passiert mit diesem Bock? Danach soll er den Bock, das Sündopfer des Volks, schlachten und sein Blut hineinbringen hinter den Vorhang und soll mit seinem Blut tun, wie er mit dem Blut des Stieres getan hat, und etwas davon auch sprengen gegen den Gnadenthron und vor den Gnadenthron und soll so das Heiligtum entsühnen wegen der Verunreinigungen der Israeliten und wegen ihrer Übertretungen, mit denen sie sich versündigt haben. Sollen wir gerade den nächsten Vers auch noch lesen, aus Vers 21, wie diese Schuld des Volks eigentlich übertragen wird auf den Bock, in 3. Mose 16, Vers 21, der Sündenbock. Dann soll Aaron seine beiden Hände auf dessen Kopf legen und über ihm bekennen alle Missetat der Israeliten und alle ihre Übertretungen, mit denen sie sich versündigt haben, und soll sie dem Bock auf den Kopf legen und ihn durch einen Mann, der bereitsteht, in die Wüste bringen lassen. Also es wird eine Weile gegangen sein, oder? Alle Übertretungen, alle Sünden des ganzen Volkes da aufzuzählen.
Da findet eine Übertragung statt, und natürlich eben das Blut, das uns reinigt im Allerheiligtum. Jesus Christus, der stirbt am Kreuz, der uns reinigt von allem, der Vorhang, der zerreißt, auch er, der alles wegträgt, die Schuld auf sich nimmt. Und gleichzeitig, und das finde ich eine sehr tiefe messianische Auslegung, ich habe es schon erwähnt hier, ich habe das Buch da von Benjamin Berger, die heiligen Versammlungen Israels, Zeiten und Zeitpunkte des Vaters, und er beschreibt in Hesekiel 20, Gott zu seinem Volk sagt, ich werde euch in die Wüste der Völker bringen und dort mit euch ins Gericht gehen von Angesicht zu Angesicht. Also letztlich schickt Gott auch sein Volk in die Wüste, also in die Wüste der Völker. Und ich glaube, wie es die messianischen Juden lesen, dass dieser zweite Bock auch ein Bild ist für Israel. Das vermischt sich ja immer, die Berufung vom Messias und die Berufung von Israel, das heißt von Jesus, dass er nach Ägypten geschickt wurde, um von dort wieder herauszukommen. Aus Ägypten habe ich dich gerufen, mein Sohn. Und dann wird eine Stelle gebracht, die für Israel steht, als Volk. Also Israel als Volk ist Gottes Sohn. Aber quasi der Israel, die Kulmination der Berufung Israels, die findet in Messias statt. Also der Messias ist nochmals der geliebte Sohn Gottes, der Sohn Gottes. Ja, das ist mein geliebter Sohn, sagt Vater bei der Taufe über seinen Sohn. Also in Jesus kommt diese Berufung Israels zur Erfüllung, aber Israel gleichzeitig trägt mit an dieser Berufung des Messias. Ja, meine Mutter zitiert immer diese Aussage aus Anna Tefka, sie ist im Film, könntest du dir nicht einen Tag ein anderes Volk erwählen? Es ist eben auch etwas von dieser Berufung, die auf diesem Volk liegt, auch vom Anteil haben am Schicksal des Messias, auch von diesem eben Sündenbock sein. Und wie oft war Israel der Sündenbock der Völker? Wie oft hat man quasi alles auf Israel gelegt und Israel die Schuld gegeben? Antisemitismus zieht sich durch die Geschichte. Schon damals, es begann schon bei Mose, man hat das Volk unterdrückt, und dann unter Esther, man wollte das Volk ausrotten. Und die Amalekiter wollten es ausrotten beim Auszug, und Haman ist auch ein Agagiter, ein Amalekiter, und dieses das Volk ausrotten wollen, das geht weiter durchs Mittelalter, die Brunnenvergiftungen, wer ist schuld, der Sündenbock Israel, wer ist schuld an der Finanzkrise im 20. Jahrhundert, immer sind die Juden die Drahtzieher quasi, und das ist irrational, das macht man keinem anderen Volk. Und auch heute, wenn wir schauen in den Nahostkonflikt, die verschiedenen Ansprüche, wie streng man mit Israel umgeht, und wenn wir mal unser Herz anschauen, eben irrational, aber liegt diese Tendenz nicht irgendwie in den Menschen, die den Juden die Schuld in die Schuhe zu schieben? Und irgendwo ist da, eben sie tragen mit in diesem schwierigen Schicksal, wir sollen natürlich nicht mit hineinstoßen in dieses Horn, aber irgendwie durch die Geschichte immer wieder musste Israel leiden, in Verfolgungen im Mittelalter bis hin zum Holocaust. Und irgendwo sehen wir, wurde dieses Volk auch ein Stück weit geopfert für die Schuld der Welt. Also das kann man sicher nicht so
in die Wüste geschickt.
Genau. Ja. Also da liegt was dran an diesem Mittragen an der Schuld in der Wüste.
Dieser erste Versöhnungstag, also diese Bestimmungen, wird auch gleich gesagt, dass es ja eine ewige Ordnung wird. Also dass es für immer eine Bedeutung hat. Sollen wir da mal weitergehen zum Ende vom Kapitel 16.
Also, was ich noch wichtig zu sagen, wir beobachten das in der Geschichte und wir sollen das natürlich in unseren Herzen bekämpfen. Also das ist das Schreckliche auch vom Antisemitismus. Und es ist ja nicht so, aber irgendwo dadurch, dass der Messias aus dem Volk herauskam, hat das Volk irgendwie was mitgetragen von dieser Stellvertretung. Bock steht ja auch für die Stellvertretung letztlich. Ja, lies mal weiter.
Im 3. Mose 16, Vers 29 bis 34. Auch soll euch dies eine ewige Ordnung sein. Am 10. Tage des 7. Monats sollt ihr fasten und keine Arbeit tun, weder ein Einheimischer noch ein Fremdling unter euch. Denn an diesem Tage geschieht eure Entsühnung, dass ihr gereinigt werdet, von allen euren Sünden werdet ihr gereinigt vor dem Herrn. Darum soll es euch ein hochheiliger Sabbat, also ein Sabbat der Sabbate sein. Und ihr sollt fasten. Eine ewige Ordnung sei das. Das soll euch, jetzt nochmal gesagt, eine ewige Ordnung sein, dass ihr Israel einmal im Jahr entsühnt wegen aller seiner Sünden. Und Aaron tat, wie der Herr es Mose geboten hatte.
Sehen wir das Fasten, praktizierte bis heute. Sich auch schöne Liturgien entwickelt aus diesem Tag. Heute, wenn man eine Synagoge besucht im Yom Kippur, zum Beispiel das Kol Nidre, ist auch bekannt auch aus der klassischen Musik. Bruch zum Beispiel hat das wunderschön vertont. Diese schöne Melodie, also das sind Gebete entstanden, Lieder aus diesem Tag des Fastens. Das Wissen, einmal im Jahr findet eine Entzündung statt. Und das wird jetzt im Neuen Testament nochmals zugespitzt, nämlich ein für alle Mal. Also einmal wird eben Jesus am Kreuz geopfert. Und als er geopfert wird, eben da verschmilzt Pessach und Yom Kippur. Was geschieht da?
Da zerreißt der Vorhang. Das ist einer der Aspekte, dass der Vorhang zerreißt und der Zugang ins Allerheiligste möglich ist. Das lesen wir in Matthäus 27, Vers 51 und 52. Der Vorhang im Tempel riss entzwei, von oben bis unten, und die Erde bebte und die Felsen barsten, und die Gräber taten sich auf, und die Leiber vieler entschlafener Heiliger wurden auferweckt. Wir haben da diesen Vorhang, der eben nicht von unten nach oben, wie wenn ein Mensch ihn zerreißen würde, sondern von oben nach unten, wo klar ist, also nur Gott kann von oben nach unten diesen Vorhang zerreißen. Und es ist eben dieser Vorhang, der das Allerheiligste abtrennt, dass es nicht sichtbar ist, nicht zugänglich ist für die Menschen. Also es geht hier um viel mehr als nur ein Stück Stoff, das nicht mehr ist.
Ja, und das geschieht am Karfreitag. Der Vorhang zerreißt, der Zugang ist offen. Was bedeutet das alles für uns jetzt, eben diese prophetische Bedeutung von diesem Tag? Das ziehen wir uns nicht einfach so aus den Fingern heraus, sondern der Hebräerbrief thematisiert ja die ganze Stiftshütte und auch den Yom Kippur und überschreibt jetzt, was das für uns bedeutet.
Genau, wir lassen gerade den Hebräerbrief sprechen, Hebräer 10, Vers 19 bis 22. Weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns aufgetan hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch das Opfer seines Leibes und haben einen Hohepriester über das Haus Gottes. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen, in vollkommenem Glauben, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser.
Ja, hier ist eben diese Haltung beschrieben. Also wir sollen voller Glaube hinzukommen. Das ist im Hebräerbrief immer wieder wichtig. Also wir müssen glauben, dass eben dieser Weg zu Gott jetzt offen ist, dass wir kommen können. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch, sagt es Jakobus 4,8. Und besprengt in unseren Herzen, eben wie der hohe Priester sich gereinigt hat, auch mit den verschiedenen Opfern, bevor er dann hineinging. So reinigt uns auch Gott und das böse Gewissen wird abgewaschen. Eben sind wir heute noch im Judentum auch mit dieser Buße. Also wir bereiten uns innerlich vor.
Nur, dass es hier für alle gilt, dieses sich reinigen und hinzutreten. Und nicht nur für diesen einen einzigen Mann, sondern für alle.
Genau. Und der Hebräerbrief beschreibt jetzt dieses Hinzukommen auch noch weiter, eben mit dem Kreuz. Also es ist die Erfüllung auch von diesem Hineinkommen können hinter der Vorhang vom Yom Kippur. Und im Kapitel 9, Kapitel vorher, beschreibt er das noch genauer.
Genau, auch wie es ursprünglich war, ab erstmal Vers 7. In den anderen Teil, also ins Allerheiligste, aber ging nur einmal im Jahr allein der hohe Priester, und das nicht ohne Blut, das er opferte für die unwissentlich begangenen Sünden, die eigenen und die des Volkes. Er sagt, so war es früher. Und jetzt kommt dieses große Aber, was jetzt uns offen steht, in Hebräer 9, dann ab Vers 11, Vers 11 bis 15. Christus aber ist gekommen als ein hoher Priester der zukünftigen Güter durch die größere und vollkommenere Stiftshütte, die nicht mit Händen gemacht ist. Das ist, die nicht von dieser Schöpfung ist. Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengung die Unreinigen heiligt, so dass sie äußerlich rein sind, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott. Und darum ist er auch der Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod, der geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Also wir haben hier ganz verschiedene Unterscheidungsmerkmale. Er ist ein Hohepriester dieser ewigen Stiftshütte. Das ist ja eigentlich dieser Hohepriester vom Himmel. Er hat auch Blut dargebracht, aber nicht das von Böcken und Kälbern, sondern sein eigenes Blut. Und er muss es nicht jedes Jahr wieder tun, wie der normale Hohepriester es tun musste, sondern es ist eben ein für alle Mal. Also Jesus ist hier beschrieben, er ist alles gleichzeitig, ist der wahre Hohepriester, er ist das Opfertier, es ist sein Blut, es ist ja, es wird der Mittler tief, zwischen, ne? Gott und Mensch, es geht in alle Richtungen.
Das ist hier der Schlüssel zum prophetischen Verständnis vom Yom Kippur, der Hebräerbrief. Und Christus gleichzeitig der Priester und gleichzeitig das Blut. Das ist sein eigenes Blut, das er da bringt.
Es ist der Priester, der das Blut bringt, und es ist gleichzeitig sein Blut, das er bringt. Und gleichzeitig ist er ja auch der Herr der Stiftshütte. Also, ja. Springen wir nochmal in Hebräer 9. Zur Ergänzung noch Hebräer 9, Vers 24. Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Auch nicht, um sich oftmals zu opfern, wie der Hohepriester alle Jahre mit fremdem Blut in das Heiligtum geht. Sonst hätte er oft leiden müssen vom Anfang der Welt an. Nun aber am Ende der Welt ist er ein für allemal erschienen durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Eigentlich brauchen wir dazu gar nicht viel sagen. Der Hebräerbrief spricht eigentlich für sich selbst. Es ist eigentlich schon diese Auslegung, diese Deutung des Yom Kippurs, des Hohen Priesters, des Opfers, des Blutes.
Und wenn wir denken, der Hebräerbrief sagt, das war nur ein Abbild von der wahren Herrlichkeit, wenn schon das Abbild eine solche Gegenwart Gottes mit sich brachte, dass eben die beiden Söhne, die falsch zum falschen Zeitpunkt hineingingen, gestorben sind, weil Gottes Heiligkeit präsent so stark war, wie viel stärker wird es sein, auch nach diesem Leben, wenn wir bei Gott sind, in seiner Gegenwart, wenn Gott so real ist und wir dürfen kommen, ohne zu sterben durch den hohen Priester, durch sein Blut, ist alles Gnade, ist ihm geschenkt. Wir müssen uns nicht selber zermarten, können uns das nicht verdienen, eben dieses eingeschrieben werden ins Buch, sondern es ist ein Geschenk, es ist die Gnade. Es wird uns im Glauben an Jesus Christus geschenkt.
Dieser Neuanfang, der sonst einmal im Jahr möglich war, am großen Versöhnungstag für die Juden, der ist uns ja jeden Tag möglich, wieder neu anzufangen. Und jetzt gibt es da ja nochmal eine tiefere Dimension vom Neuanfang, nicht nur die persönliche, die jederzeit möglich ist, sondern dieser große, allumfassende Neuanfang. Wir geben ein Stichwort vielleicht rein.
Ja, aber lass uns auch diese Folie noch anschauen, mit dem Blick, weil das ist eigentlich für mich so die...
Blick hinter den Vorhang, wo man erahnt.
Die wichtigste Quintessenz für uns persönlich, damals durfte nur der eine Mann einmal im Jahr da hineinkommen. Und für uns ist dieser Weg offen in die Gegenwart Gottes. Was für ein Privileg. Ich glaube, wenn wir den Hintergrund von Yom Kippur bedenken und prophetische Menschen, deshalb gibt es auch das Yom Kippur Gathering in der Schleife, gehen oft an diesem Yom Kippur in die Stille, weil sie sagen, es ist der Tag, da ging der Hohepriester an diesen Ort der Bundeslade, wo kommuniziert wurde zwischen Gott und Mensch, und wir können das jeden Tag. Und wie oft vergessen wir das doch im Alltag? Wir gehen einfach an die Arbeit, aber nehmen wir uns täglich auch die Zeit, um ihn zu suchen. Und vielleicht habt ihr auch besonders jetzt am Yom Kippur in diesem Monat, nehmt ihr euch das mal vor, ich suche jetzt wirklich Gott. Ich sage, das ist der Tag, da hast du damals das Volk entzündet, da hast du kommuniziert mit dem hohen Priester. Und eben für uns ist jeden Tag Yom Kippur, was für ein Privileg.
Jetzt haben wir ja als Symbol, um diesen Talk anzukündigen, dieses Bild vom Schofar, von diesem Widerhorn, das geblasen wird. Und sag doch nochmal noch was zu diesem Schofar. Warum dieses Bild? Da gibt es ja auch einen Grund dafür.
Vielleicht habt ihr euch gefragt, Schofar, das ist doch Rosh Hashanah, da wird geblasen. Aber Yom Kippur, das kam nie vor in Levitikus 16.
Ja, dann da müssen wir ein anderes Schofar Kapitel gehen.
Geblasen wird aber tatsächlich am Yom Kippur, aber erst ein paar Kapitel später in 3. Mose 25.
Genau, das lesen wir doch gerade in 3. Mose 25, Vers 8 bis 10 und 13. Und du sollst zählen 7 Sabbatjahre, 7 mal 7 Jahre, dass die Zeit der 7 Sabbatjahre 49 Jahre mache. Da sollst du die Posaune blasen lassen durch euer ganzes Land am 10. Tage des 7. Monats, am Versöhnungstag. Und ihr sollt das 50. Jahr heiligen und sollt eine Freilassung ausrufen im Lande für alle, die darin wohnen. Es soll ein Erlassjahr für euch sein. Da soll ein jeder bei euch wieder zu seiner Habe und zu seiner Sippe kommen. Das ist das Erlassjahr, da jedermann wieder zu dem Seinen kommen soll.
Kapitel 25 wird einerseits das Sabbatjahr beschrieben, jedes 7. Jahr, und dann das sogenannte Jubeljahr oder eben Erlassjahr, 7 mal 7 im 50. Jahr. Und die Quintessenz ist, jeder kommt wieder zu seinem. Also es wird wieder zurückgegeben, auch was man verloren hat
auch durch Misswirtschaft oder was auch immer.
Genau, wäre ein gutes Prinzip für unsere Wirtschaften, alle 50 Jahre.
Eine Entschuldung.
Ein Reset, genau. Und hat natürlich begonnen mit dem Dienst von Jesus. Er tritt seinen Dienst an mit diesem Zitat aus Jesaja: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, um gute Botschaft zu verkünden, Gefangenen Freiheit auszurufen, den Blinden das Wiedersehen, genau, zerschlagen in Freiheit hineinzurufen, auszurufen, ein gnädiges Jahr des Herrn, eben dieses Jahr, in dem die Freiheit wieder hergestellt wird, und das ist das Jubeljahr. Und im Prinzip ist Jesus gekommen, und in der Yom Kippur wurde erfüllt durch das Kreuz. Es ist uns jetzt möglich, dass wir uns wieder erstattet wird in Christus, und gleichzeitig, und damit möchten wir schließen, ich glaube, das ist ein sehr tiefer Gedanke, den habe ich von Benjamin Berger in diesem Buch Die Heiligen Versammlungen Israels. Wenn wir jetzt das Jahr anschauen, wir haben Pessach besprochen, da geht es um die Erlösung, und dann Schawot, das Fest der Erstlingsernte, und da wurde der Geist geschenkt, und dann kommen 4 Monate Pause.
Nichts.
Nichts. Und dann dieser Posaunenstoß, der Rosh Hashanah, und dann der Yom Kippur und dann das Labüdenfest. Das Labüdenfest ist das Fest der Ernte. Es spricht auch für das Reich Gottes, das kommt. Christus kommt zurück auf diese Welt, der Messias kommt. Was bedeutet jetzt in der prophetischen Zeit, eben Pfingsten, der Beginn der Kirchengeschichte? Da wurde ja ein Stück weit wurde Israel auch unter den Nationen verstreut, Jerusalem wurde zerstört, und es kommt jetzt eine Zeit vor Sukkot, also bevor der Herr wiederkommt, in der Israel wiedergesammelt wird und auch Gott wieder zu seinem Erbteil kommt. Ein Stück weit ist das Erbteil Gottes, sein Volk ist zerstreut und Gott kommt nochmals zu seinem Erbteil. Also es gibt eine Wiederherstellung, es gibt auch diese Posaunenstöße, das heißt, in der Offenbarung wird es ja auch beschrieben, diese Zeit, bevor er kommt, auch mit allen Wehen, die da kommen, allem, was aufrüttelnd ist, aber es kommt, und das sagt Benjamin Berger, es wird ein Yom Kippur kommen, an dem Gott noch einmal sein Eigentum, sein Volk erhält. Und Paulus beschreibt das in Römer 11, wenn das jüdische Volk seinen Messias erkennt, dann wird es sein wie Leben aus dem Tod. Also ist dieser Tag des Lebens. Es wird sein wie ein Yom Kippur. Zacharia beschreibt, dass sie werden den sehen, den sie durchbohrt haben. Was wird das auslösen? Das wird nicht nur ein Segen sein für Israel, den Messias zu erkennen, auch für die ganze Welt. Paulus sagt, es kommt Erweckung in die ganze Welt. Das heißt, heilsgeschichtlich gesehen sind wir irgendwo, Pfingsten hat stattgefunden, Petrus sagt, es wurde ein Stück weit erfüllt, ja, und wir warten jetzt, bis das Reich kommt, aber da dazwischen, bevor es kommen kann, gibt es noch diesen globalen Yom Kippur, wenn das Volk eben erkennt, das ist der Hohepriester und das ist das Blut, das uns rettet. Und darauf gehen wir zu, es ist auch eine prophetische Bedeutung vom Yom Kippur, eben das Volk, das auch ein Stück in die Wüste geschickt wurde, an diesen öden Ort, aber es kommt wieder zurück, mhm, und es hat auch diesen Zugang im Messias, mhm, zu diesem Heiligtum.
Und auch dieses Moment, wo dann die Decke ganz weggenommen, mhm, ist und, mhm, alle, ja, bis ins Heiligtum, mhm, sehen können. Mhm.
Eine sehr tiefe prophetische Bedeutung. Wir möchten euch einfach ermutigen, auch an, das sind ja die Feste des Herrn, auch darüber nachzudenken. Im Geheimnis der Stiftshütte, über diesen Festen, da ist so viel drin verborgen. Und der Hebräerbrief ist ein Schlüssel, lest auch Hebräerbrief mit. Und wir sind auch gespannt, man entdeckt immer wieder Neues, auch was ihr für Entdeckungen macht. Und geht auch mit dieser Neugierde jetzt in diesen Festmonat. Wir kommen jetzt in den September, eben Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, und geht auch betend da hinein und seid diesen Geheimnissen auf der Spur.
Es bleibt spannend, es gibt noch viel zu entdecken bei den Festen und wir werden da sicher auch noch nachdoppeln mit den nächsten Festen, die dann wieder im Kalender stehen. Wir danken euch fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal.